Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den großen, weiten Rest der Welt. Heute ist der 29. März 2021. Diese Sendung heißt Stabil durch den Wandel. Stabil neben mir, Andreas Popp. Und wenn ihr Nebengeräusche hören solltet, so ist es der Regen, der vom Sturm an die Fenster gepeitscht wird.
Genau so hätte ich es auch formuliert. Guten Morgen auch von mir. Ja, heute ist ein ganz nasser Tag. Wir erwarten 5 bis 6 Zentimeter Regenfall. Wir sind hier übrigens eins der sonnenreichsten Gebiete der Erde, aber auch eins der regenreichsten Gebiete der Erde. Und das ist kein Widerspruch, weil wenn die Sonne scheint, dann scheint sie richtig. Aber wenn es regnet, dann regnet es auch richtig. Dann ist es wie aus Eimern. Das ist wie, wenn man rausgeht, einmal ein Eimer Wasser über den Kopf bekommt und dann war's das. Aber morgen wird es wieder sonnig, aber es ist richtig stürmisch und gemütlich für drinnen.
Wolltest du nicht heute ein bisschen Gartenarbeit machen?
Mache ich gleich. Ich gehe gleich raus. Allerdings im Gewächshaus.
Okay, wir fangen mal an mit den ganz heiß brandaktuellen Themen. Suezkanal ist ja eine der Top-Meldungen und der Suezkanal hat ein Schiff, das quer hängt von der Reederei Evergreen und das Schiff heißt Evergiven. Da kommen so viele Anfragen, warum sagt ihr Evergiven, das heißt doch Evergreen? Nein, das Schiff heißt Evergiven und das steckt fest. Jetzt hat man das Heck schon freigelegt und alles jubelt und sagt, bald fährt's wieder, aber es kommt eine neue Warnung, das heißt, der Bug, der steckt noch im Wasser fest und das heißt ja eigentlich auf Anker, also auf Grund gelaufen, ne?
Ja, das heißt es tatsächlich. Also man hat ja offenbar das Heck jetzt freigemacht, aber er liegt vorne tatsächlich auf Grund. Jetzt wollen sie morgen, habe ich gerade gelesen, mit einem Saugbagger kommen. Das ist also ein Bagger, der unter den Rumpf des Schiffes geht und damit versucht dann dort den Sand dort wegzusaugen, dass wieder Wasser unter dem Kiel kommt.
Andreas, nun gibt es einen Hinweis, dem du mal nachgegangen bist, nämlich auch das kann mögliche Probleme bringen, denn das eins der wichtigsten Seekabel der Welt wird hier durch den Suez gezogen, und zwar das Simiwi 2 und 3. Es gibt es von 1 bis 5, aber die beiden Kabel 2 und 3 werden auch durch den Suezkanal gezogen, also nicht nur über Meeresboden, während andere Kabel ja über Land geführt werden, nämlich das Vierer zum Beispiel, das wird nicht durch den Suezkanal gezogen, aus welchen Gründen, vielleicht aus Sicherheitsgründen, aber dieses Simiwi 2 und 3, was hat es damit auf sich und was verbindet dieses Kabel?
Ja, wir machen uns ja immer Gedanken darüber, was als nächstes kommen könnte vom System. Als 2015 die Grenze aufgemacht wurden, hatten wir gedacht, jetzt kann nichts schlimmer mehr werden, weil jetzt gegen Gesetz und Recht verstoßen wird. Dann kam jetzt die Mikrobe, ich kürze es ab, wo man mit einem Infektionsschutzgesetz ebenfalls gegen das Grundrecht verstößt. Und wird immer noch etwas nachgelegt und man weiß nie so ganz genau, was kommt. Und aus diesem Grunde möchten wir das zumindest bezeichnen, dieses Problem, welches auftauchen kann. Es gibt also mehrere Seekabel, die über die gesamte Welt verlegt sind, womit also auch die Internetverbindungen, Telefonverbindungen, alle wichtigen Dinge entspannt umgesetzt werden können. Die laufen auf dem Meeresboden an und die heißen Simiwi, die gehen von 1 bis 5, aber auch sogar noch weiter. Ich habe mir das angeguckt. 2 und 3 laufen tatsächlich durch den Suezkanal und dass die Nummer 3 ist eins der wichtigsten Datenkabel und verläuft genau dadurch. Bei einer Ausgrabung oder Verletzung des Kabels allerdings könnte ein vollständiger Weltkollaps geschehen. Ich möchte nur auf das Risiko hinweisen, dass wir es mal benannt haben. Das gesamte Ausmaß ist natürlich überhaupt noch nicht ersichtlich und daraus gibt es auch natürlich noch keine Recherchen auch über diese Situation. Also dieses betroffene Kabel Simiwi 3, das geht über Südostasien, Mittlerer Osten und Westeuropa. Das ist ein optisches Unterwasser-Telekommunikationskabel, das diese Region miteinander verbindet und das ist das längste der Welt. Es wurde übrigens im Jahre 2000 fertiggestellt. Es wird von der France Telecom und China Telecom geleitet und von Singtel, einem Telekommunikationsbetreiber mit Sitz in Singapur, wie der Name schon zu vermuten mag. Das Konsortium setzt sich dann aus verschiedenen Investoren zusammen. Es hat eine Länge von 39.000 Kilometern. Also das Kabel reicht tatsächlich von Norddeutschland bis Australien als Kabel und Japan. Also es ist ein hochwichtiges Datenkabel für alle Weltinformationen, die den Handel, den Flugverkehr und alles, was in irgendeiner Form Bankensysteme, Geldsysteme, also wir wollen jetzt mal hoffen, dass mit dem Bagger oder sonstige Dinge dieses Kabel nicht beschädigt wird, wenn die da unter dem Schiff da am Baggern sind. Aber das nur mal als Hinweis, wie sensibel die gesamte Welt doch dranhängt an einem einzigen Kabel. Denn wenn das ausfällt und repariert werden muss, das kann dauern.
Ja, und man hört ja inzwischen das Gras wachsen, wenn man die Arbeit tut, die wir hier machen, den lieben langen Tag. Und versucht auch immer schon im Vorfeld eins und eins zusammenzuzählen, warum wir uns auf dieses Thema ein bisschen näher eingelassen haben, ist eine Aussage des WEF-Gründers Klaus Schwab, der ja bekanntermaßen das Buch geschrieben hat, The Great Reset. Und der auch sibyllinische Äußerungen getan hat in den letzten Monaten. Und zwar hat Klaus Schwab vor einer globalen Cyberpandemie gewarnt. Also der sagte, die ganze Weltwirtschaft und globale Infrastruktur sind abhängig vom Internet. Militärs, Atomkraftwerke, Krankenhäuser, Elektrizitätswerke, die gesamte weltweite Kommunikation, all dies hängt am Netz. Neue Cyberviren könnten das gesamte Netz lahmlegen und somit unsere komplette Infrastruktur. Die Auswirkungen, so Schwab, könnten sehr viel gravierender sein als die derzeitige Corona-Krise. Warum kommt er jetzt ausgerechnet mit dieser Panikmache? Denn das ist ja eigentlich schon seit mindestens 3 Jahrzehnten bekannt, dass über die Cyberkriminalität die Infrastruktur aller Staaten angegriffen werden kann. Soll mit dieser Warnung, die vor einigen, ich muss gleich mal das genaue Datum noch anschauen, einige Wochen ist das ja, soll da eventuell einfach mehr Überwachung und Kontrolle noch eingesetzt werden über die Menschen und die industrielle Revolution 4.0 vorangetrieben werden, die er ja auch angekündigt hat. Auf jeden Fall sagt er, eine Cyberattacke wird das ganze Leben auf der Welt lahmlegen. Nun braucht es ja vielleicht eine Virenattacke gar nicht, sondern wir mutmaßen nur, in der Tat, es ist eine reine Spekulation, was wir hier machen, aber auf dem Wege ginge es ja auch hier mit dem Suezkanal.
Ja, zum Beispiel, also auf Basis von Verletzungen des Kabels, wobei man natürlich genau weiß, wo die Dinger langlaufen, man könnte eine solche Attacke gegen die weltweiten kommunikativen Verbindungen natürlich auch, und das wird einem jetzt erst deutlich, auf dem Seeboden durchaus machen, denn nicht jeder Meter dieses Kabels ist natürlich bewacht, sondern läuft über die großen eben Ozeane. Und wenn man dort eine Unterwasserbombe zum Beispiel starten würde, könnte man so etwas auch machen. Wir wollen jetzt auch nichts jetzt forcieren, aber diese Verbindung herzustellen ist erlaubt, muss uns erlaubt sein. Auf der einen Seite Suezkanal, diese ominöse Tankersituation, diese gigantischen Staus, dieser Zusammenbruch der Lieferketten, die man damit in Verbindung bringt, was natürlich nicht nur damit zu tun hat, sondern mit vielen anderen Dingen. Wir sprechen auch oft von der hybriden Kriegsführung, dass auf ganz verschiedenen Ebenen gleichzeitig gearbeitet wird. Die Menschen verlieren dabei natürlich auch die Kontrolle und wir möchten dieses Ding natürlich der Ordnung halber mitbenennen. Wichtig ist dabei die Vorbereitung für jeden von euch, dass man nicht völlig überrascht wird, wenn plötzlich nichts mehr geht. Das bedeutet auch Handy nicht mehr geht, Telefon nicht mehr geht, eventuell Blackout, was auch immer, damit zusammenhängen kann, weil Atomkraftwerke runtergefahren werden müssen. Korrekt heißt es übrigens Kernkraftwerke. Also aus diesem Grunde sollte man sich darüber im Klaren sein, dass da auch an der Stelle mal etwas passieren könnte. Also Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Und Vorsorge. Vorsicht und Vorsorge, also immer dafür sorgen, dass genügend Wasser im Haus ist. Das ist so ungefähr mit das Wichtigste. Nahrungsmittel haben wir oft drüber gesprochen, aber auch, wie heißen denn diese Powerbanks, ne? Dass man Strom vorsorgen kann.
Genau, für diese, die man in die Sonne reinlegen kann, diese Powerbanks, um dann beispielsweise sein Handy zu laden. Es gibt da auch größere von diesen Dingern, womit man zum Beispiel auch Kühlaggregate dann in Gang setzen kann, einfach durch Sonnenenergie. Noch geht es ja, noch ist ja durch die Intention der Bill Gates und Melinda Intention, die schon öffentlich kommuniziert worden, die Sonne jetzt ein wenig einzustauben mit Partikeln, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, während man gleichzeitig irrsinnigerweise Sonnenkraftwerke baut, die uns letztendlich alle mit Strom versorgen sollen. Also das ist natürlich auch ein Widerspruch, über den nicht geredet wird. Aber solange man da noch Sonne hat, sollte man sich da auch vielleicht ein bisschen vorsorgen, um über eine Powerbank zumindest ein bisschen Strom zu haben fürs Handy. Wobei, wenn das Hauptkabel durchgeht, wird das wahrscheinlich auch nicht mehr laufen. Es lohnt sich übrigens auch an der Stelle vielleicht ein kleines Walkie-Talkie zu holen. Die gibt es noch in Supermärkten zu kaufen. Die kann man eventuell auch bestellen. Das bedeutet, dass man in einem Haus oder unter Nachbarn mit kleinen, ich sag mal, Funkanlagen, das sind so Handys, kleine Handys, die man hat, mit denen man mit Funk eben reden kann und dass man zumindest im Rahmen seines Umfeldes von einer Wohnung ins andere oder über die Straße auch mit einem Nachbarn dann vielleicht in Kommunikation treten kann. Ich will jetzt hier keine Horrornachrichten aufbauen, aber das wäre schon sinnvoll.
Ja, und die kluge Hausfrau muss sich natürlich da auch noch zu Wort melden. Wichtig, dass ihr Möglichkeiten habt zu kochen oder zu braten oder was auch immer. Also auch da vorsorgen. Es gibt sowas wie Gulaschkanonen oder ein Grill und was auch immer. Nur, dass man einfach weiß, dass man für diese Fälle zumindest den Kaffee warm bekommt.
Das ist am wichtigsten, der Kaffee.
So, also Schnitt hier. Wie gesagt, keine Panik, es ist nur eine Möglichkeit, auf die wir hinweisen. Spannend finde ich, dass eigentlich in den Mainstream-Medien darüber so gut wie nicht berichtet wird, über diese Seekabelgeschichte. Und wir haben das aus einem kleinen Kanal hier bei Telegram rausgefunden. Wir haben den Hinweis bekommen und sind dem mal gründlicher nachgegangen. Und da kommt man natürlich sehr schnell auf diese Informationen. Interessant, dass darüber nicht geredet wird.
Vor allem die Kombination dann mit Herrn Schwab, der diese Dinge eben halt wirklich schon vorbereitend artikuliert hat. Im letzten Jahr wohlgemerkt schon.
Ja, ich weiß nicht, ob es das letzte Jahr war oder ja, mal sehen. Gut, es gab gestern Abend wohl eine legendäre Fernsehsendung im ersten Programm. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel war bei Anne Will. Und in einer der vielen Überschriften, vor allem in den freien Medien, habe ich gelesen, es sei die gefälligste Gefälligkeitssendung aller Zeiten gewesen. Wir haben sie noch nicht in Gänze angeschaut, das werden wir heute tun. Aber ich habe schon mal so dazwischen geguckt, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Und tatsächlich ist überkommt mich ein leichtes bis mittelschweres Grausen, wenn ich diese Anbiederei betrachte, die Anne Will offenbar jetzt nötig hat. Anne Will kenne ich persönlich gut. Ich habe mit ihr viele Jahre zusammengearbeitet und ich kannte sie mal als eine kritische Denkerin und verstehe nicht mehr, also es muss wirklich entweder totale Überzeugung sein, so hat sie gewirkt, oder eben tiefe Verzweiflung. Was weiß denn ich? Kann ich mir und will ich mir kein Urteil darüber erlauben, aber interessant ist das schon. Und der Autor Ferdinand Knaus hat bei Tichys Einblick einen Abriss gemacht, der sagt, Anne Will besteigt an diesem Abend mit Angela Merkel einen neuen Gipfel in der Geschichte des Gefälligkeitsjournalismus. Sie präsentiert die eigene Kritiklosigkeit geradezu, macht der Kanzlerin mehrfach Komplimente. In der Tat, da hatte ich auch ein paar Sachen mitbekommen, was mir fast unangenehm erschienen ist. Und sie hat sie gleich am Anfang hat sie ihr Honig um den Mund geschmiert und hat gesagt, diese Woche haben sie etwas Bemerkenswertes gemacht, für das sie zu Recht großen, großen Respekt erfahren haben. Ja, also zu Recht großen, großen Respekt, hat Anne Will gesagt. Es ging um diesen Kniefall, diesen angeblichen vor dem deutschen Volk.
Ja, ich glaube, das Niveau der öffentlichen und auch der anderen Quantitätsmedien war schon immer nicht so wahnsinnig hoch. Wenn ich mir manchmal ansehe, so auf YouTube, die alten Sendungen von Interviews mit Politikern aus den 60er oder 70er Jahre, da denke ich dann auch immer, um Himmels Willen, das Level war auch nicht wahnsinnig viel höher. Aber es gab noch Journalisten, die nachgefragt hatten. Und es wurden noch verschiedene Meinungen dargestellt. Und heute ist das ja nicht mehr erlaubt. Ich habe das gerade mitbekommen. Es gab gestern ein Gespräch über das Thema mit Bodo Hauser und Kienzle damals. Das war diese Frontal 21-Sendung. Die hat man dann irgendwann abgeschafft, weil der eine konservativ und der andere eben halt progressiv war. Und die wurden abgeschaltet mit der Argumentation. Das war in einem Interview, was ich da gehört habe, weil man sagte, das sind zu gegenseitige Positionen, die sie haben, das würde die Zuschauer verwirren. Also man hält die Menschen für dumm und die heutigen Moderatoren, die offenbar in dem öffentlichen Fernsehen noch sind und so weiter, die müssen diese Rolle halt mitspielen. Es gibt zwei Möglichkeiten, man geht und ich glaube, ein Großteil der wirklich richtig guten Journalisten und Moderatoren ist einfach nicht mehr da, weil sie es nicht mehr aushalten, aber es gibt eben halt noch die Reste.
Ja, ich meine, die freien Medien sind ja voll von ehemaligen Mainstreamern. Ob das Wolfgang Herles ist, Boris Reitschuster, Gerhard Wisniewski, Oliver Janich, der bei Focus Money lange Zeit war. Ich gehöre nun auch dazu, aber es gibt noch viele andere. Tichy beispielsweise war früher auch bei den großen Finanz- und Kapitalzeitungen als Chefredakteur tätig. Also immer mehr springen ab, die es nicht mehr aushalten. Anne Will gehört gewiss nicht dazu. Also das kann man wohl nach dem Interview gestern sagen. Ferdinand Knaus schreibt hier, wenn man diesem Interview eine Bedeutung beimessen oder aus ihm Schlüsse ziehen will, dann betreffen diese weniger den Gehalt der Aussagen, sondern eher die Inszenierung, die die Interviewerin hier mit der Kanzlerin, man sollte vielleicht präziser sagen, für die Kanzlerin veranstaltet. Als Merkel etwa formuliert, die Länder sollten nachlegen, sonst müsse sie überlegen, ob wir das Infektionsschutzgesetz noch spezifizieren. Da fragt Anne Will und scheint dabei hoffnungsfroh, ob das nun heiße, dass Merkel mehr Macht an sich ziehen wolle und spricht von einer Art Durchgriffsrecht. Da muss sogar die Kanzlerin dann enttäuschen, das würde Verfassungsänderungen bedeuten, für die man überhaupt keine Mehrheit findet, sagt sie.
Okay, also ich sage mal, was mit Verfassung, was das Verfassungsrecht anbelangt und Frau Merkel, da sehe ich sowieso zu viele Widersprüche. Aber es ist wirklich unfassbar, wenn eine Journalistin in einer Sendung, die ja nicht irgendwie in einer mexikanischen Würfelbude stattfindet, sondern in einem großen öffentlichen Fernsehen mit solchen Aussagen aufwartet und offenbar ihr Demokratieverständnis damit auch offenbart, nämlich die Macht der Diktatur zu fordern. Nichts anderes machen dann auch die Journalisten. Die machen sich in einem hohen Grad mitschuldig. Mitschuldig an einer Situation, eine Diktatur regelrecht zu lancieren und zu forcieren. Es ist für mich unerträglich, wenn ich so etwas höre. Und an der Kante will ich jetzt aufhören mit dem Kommentar, sonst geht's nach hinten los.
Ja, mäßigen wir uns doch. Das ist allemal besser, als in Wut und Zorn zu geraten. Denn dann ändert sich unsere Blutausstrahlung, Andreas.
Ja, aber manchmal ist Blut und Zorn auch etwas. Es gibt ja so eine Aggression. Aggression kann positiv sein oder auch negativ. Und das meine ich wirklich, also förderlich und destruktiv. So ist es richtig. Also auch eine förderliche Aggression, nämlich das Feuer, das in einem brennt, für etwas zu sein oder auch gegen etwas zu sein, kann manchmal ganz gut und heilsam sein.
Darf ich es anders formulieren? Ja. Eine kühne Angriffslust.
Oh ja. Ein guter Begriff.
Ja, gut, dann nehmen wir den. Also hier heißt es weiter, und dann kommt ein erstaunlicher Moment der deutschen Fernsehgeschichte. Eine der prominentesten Frauen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens gibt offen zu, dass sie gar nicht kritisch fragen wolle, indem sie sagt, wie sie das Interview anlege. Diese Sätze sollen hier festgehalten werden. Da sagt also Anne Will wörtlich, ich hätte ja auch die ganze Zeit die Gegenposition beziehen können, hätte sagen können, es müssen Lockerungen her, die Menschen machen das nicht mehr mit. Ist aber ja gar nicht so. Und ohnehin möchte ich gerne verbleiben in dem Grundsatz, den Sie eben nochmal mit dem sehr guten Zitat, es ist ernst, nehmen Sie es ernst, auch gesagt haben. Also das heißt, eine interviewende Journalistin spricht von einem sehr guten Zitat der interviewten mächtigen Politikerin. Also Knaus schreibt hier, da sind offenbar sämtliche Hemmungen vor dem Gefälligkeitsjournalismus gefallen. Und sie ist überhaupt nur scheinkritisch, so im Sinne einer Enttäuschung darüber, dass Merkel womöglich nicht merkelmäßig genug regiert oder dass sie nicht genug auf Lauterbach hört, den Anne Will mehrmals als quasi unhinterfragbaren Agendasetzer zitiert, mit Forderungen, nun bloß nicht die Maßnahmen zu lockern, wie das etwa der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans vorhabe. Als Merkel sagt, Ausgangsbeschränkungen können ein wirksames Mittel sein, und sagt, eigentlich wolle sie dramatische Szenen verhindern, säuselt Anne Will, ich staune über ihre zarten Begrifflichkeiten. Es steht ihnen gut.
Ja, das ist eine journalistische Bankrotterklärung. Und das hat dieser Kommentator auf Tichys Seite, war das, glaube ich, ne? Hat er wirklich hervorragend zusammengefasst. Ich habe diese Sendung nicht gesehen, aber nachdem ich jetzt diesen Kommentar gehört habe, werde ich es mir auch nicht ansehen. Du musst es dir noch ansehen, aber es reicht, wenn es einer tut und sich das antut. Also es hat mit Journalismus nichts zu tun, sondern eine schlichte Propaganda. Und ich hatte gedacht, wir hatten aus unserer Geschichte gelernt.
Der Nordkurier, der steht zum Beispiel jetzt nicht unbedingt unter Verdacht, ein freies Medium, ein Alternativmedium zu sein. Da sagt man ganz empört, Anne Will macht keinen Hehl daraus, was sie für richtig hält. Einen richtig harten Lockdown mit streng überwachten Ausgangssperren wie in Portugal, wo Hubschrauber über Stränden kreisten, mit drastischen Strafen bei Verstößen und mit einem nahezu kompletten Herunterfahren der Wirtschaft. Immer wieder bedrängte sie in der Talkshow die Kanzlerin, wie lange wollen Sie noch zuschauen? Gemünzt auf Bundesländer, die sich für Öffnungsexperimente entschieden haben. Und Angela Merkel hatte es also leicht, nicht als Scharfmacherin wahrgenommen zu werden, heißt es hier, und nahm die Vorlage dankend an. Ja, heißt es wörtlich, ich schaue mir das jetzt noch an, aber nicht mehr lange. Ja, und hier heißt es in der Überschrift nämlich, Merkel droht Ministerpräsidenten mit Entmachtung. Auch darum ging es in diesem Interview. Und zum Beispiel die Bundesländer hätten Stein und Bein geschworen, die Notbremse einzuhalten. Sie wird aber nicht eingehalten, konstatierte Merkel. Deshalb seien weitere Kontaktbeschränkungen und Ausgangsbeschränkungen wichtige Mittel, um jetzt exponentielles Wachstum zu verhindern. Und es sei immer wieder die Versuchung in einigen Bundesländern da, das Positive anzunehmen, etwa Öffnungen durch Tests ermöglichen zu können. Damit könne man aber ein exponentielles Wachstum nicht brechen. Als Bundeskanzlerin, und jetzt aufgepasst, sei sie aber durch ihren Amtseid dazu verpflichtet zu reagieren, wenn sie der Überzeugung ist, dass die Entwicklung in die falsche Richtung geht. Und das tut sie ihrer Meinung nach eindeutig.
Naja, je weiter man in der Macht nach oben kommt, desto mehr entfernt man sich ja hier vom Volk. Das sieht man ganz deutlich. Wir sehen ja klar, dass ein Ministerpräsident, der ja noch mit seinen Abgeordneten vor Ort in den Landtagen zu tun hat, die natürlich dann den ganzen Tag von irgendwelchen Wutbürgern mitbekommen müssen, welches Elend sie jetzt betreiben und das aufgrund einer politischen Maßnahme, die Frau Merkel selbst vor einer Woche im Rahmen ihrer Entschuldigung als sinnlos beschrieben hatte, denn sie sagte ganz deutlich, dass durch diese jetzt neue Pandemie alle Erfolge der letzten Pandemie zunichte gemacht wurden, aufgefressen wurden, hat sie sogar wortwörtlich gesagt. So, sie ist aber so weit abgekoppelt vom Volk, dass sie das überhaupt nicht mehr tangiert, offenbar. Und das gilt auch für eine Frau Will wahrscheinlich. Wahrscheinlich passt es diesen Menschen sogar ganz gut, wenn sie auf die Straße gehen und es sind nicht mehr so viele Leute da, die vor ihnen vielleicht sogar ausspucken. Und es nicht mehr ertragen können, diese Menschen zu sehen. Sie sind jetzt alle weggesperrt. Wir sehen, dass die Personen, die sich für den Lockdown aussprechen, alle warm und trocken gebettet sind. Öffentlich Dienst, öffentliches Fernsehen, Beamte. Das sind Politiker, die tatsächlich sich gar keine Sorgen machen müssen und sogar noch zusätzliche Aufwandsentschädigungen bekommen, weil sie noch mehr Arbeit haben aufgrund ihrer Tätigkeit im Rahmen dieses Lockdowns und so weiter, obwohl sie eigentlich entmachtet wurden und gar nichts mehr zu sagen haben. Das nennt man einfach Stilllegen dieser Menschen. Das sind Ruhegelder, die da gegeben werden für die Ruhetage, die da eingebaut werden. Das Interessante ist, das Volk ist außen vor, kämpft ums Überleben und gerät immer mehr in Ängste. Die Unternehmenspleiten nehmen zu, die Arbeitslosigkeit nimmt zu, versteckt sich auch hinter diesen ganzen Dingen wie Kurzarbeit und so weiter. Das wird nicht mehr berücksichtigt. Und das sind Bankrotterklärungen. Und da nochmal auch zu Frau Anne Will, die ja wirklich zynisch hier tatsächlich gegenüber dem Volk agiert. Also missachtend, dass einem die Worte fehlen.
Ja, mehr als enttäuschend, muss ich auch sagen. Aber Frau Merkel hat dann noch in dem Interview gesagt, dass es keine 14 Tage mehr dauert, um sich das Ganze anzuschauen. Wir werden handeln müssen. Und dann hat Frau Will nochmal nachgehakt, nochmal die Frage, ziehen Sie die Verantwortung an sich? Und warum haben Sie es bisher noch nicht gemacht? Das hat uns auch Menschenleben gekostet. Merkel hat dann versprochen, ja, es wird dazu kommen, dass wir auf demokratische Weise das Richtige tun.
Ja, das ist Ihre Vorstellung von Demokratie, wenn sie das als demokratische Weise bezeichnet. Wir befinden uns übrigens nicht in einer Demokratie, sondern in einer Republik mit demokratischen Prinzipien. Aber das hat auch offenbar Frau Merkel nicht realisiert.
Die ist ja auch Physikerin.
Richtig, und ja.
So, und deswegen redet sie auch über die Exponentialfunktion von Inzidenzwerten. Aber jetzt kommen wir zur nächsten Meldung, die ist zum Wochenende rausgekommen und die hat uns auch wieder getriggert, denn die Bild-Zeitung berichtete, viel hat man ansonsten so ausführlicher noch nicht gelesen, darüber wir nicht, ist bestimmt irgendwo erschienen, aber das ist uns dann entgangen. Überschrift beschlossen, Doppelpunkt. Inzidenzwert wird für Lockdown unwichtiger. Und dann heißt es, diese Gesetzesänderung könnte die Corona-Beschlüsse kippen. Ab dem 1. April, mit Verlaub, das ist noch in dieser Woche, darf der Inzidenzwert nicht mehr der alleinige Maßstab sein. Nach dem Bundestag stimmte auch der Bundesrat der Änderung zu. Bedeutet, Kanzleramt und Ministerpräsidenten dürfen ihre Lockdown-Maßnahmen nicht mehr nur an der Zahl der Neuinfizierten festmachen, sondern auch an anderen Werten, wie zum Beispiel die Zahl der freien Klinikbetten. Der SPD-Rechtsexperte Johannes Fechner sagt, die Länder müssen jetzt schnell ihre Corona-Verordnungen anpassen. Länder, die sich 1:1 an den Beschluss des Corona-Gipfels halten, handeln rechtswidrig. Andreas, innerhalb von wenigen Tagen, ich meine, der Corona-Gipfel ist ja auch erst ein paar Tage her, das, was dort beschlossen war und wurde, ist praktisch auch aufgefressen, wie die Kanzlerin es sagen würde. Und jetzt, ich komme da gleich noch in Einzelheiten dazu, jetzt soll es plötzlich rechtswidrig sein.
Naja, sie sind aufgeflogen und das ist eigentlich der wichtige Punkt. Wir hatten ja am Anfang die R-Werte. Die R-Werte ist der Reproduktionswert. Und wenn wir auf 1, und ein bisschen kommen, bedeutet das, dass sich dieses Virus ausbreitet. Wenn es unter 1 ist, dann geht es zurück. Und wir hatten Werte von 0,8, 0,9 und dann hat man diesen Wert abgeschafft, nachdem das Virus im letzten Jahr, ich glaube Mitte letzten Jahres im Sommer schon runtergegangen ist und zwar massiv runtergegangen ist und hat dann irgendwann angefangen mit dem Inzidenzwert zu arbeiten, der genauso sinnlos ist, weil durch die Anzahl der Testungen eben halt auch dieser Inzidenzwert verändert werden kann. Das sind beliebige oder nicht, um nicht zu sagen willkürliche Maßnahmen. Jetzt nimmt man das wieder raus. Das sind ja jedes Mal Bankrotterklärung, hat nicht gestimmt. Und um das jetzt noch undurchsichtiger zu machen, es dauert ja immer eine gewisse Zeit, bis man das dann versteht, was da eigentlich an Fehlern ist, wird jetzt wahrscheinlich eine neue Mischung gemacht aus verschiedenen Dingen. Wir haben über diesen Corona-Index jetzt ja schon gesprochen. Das heißt, da werden so viele Werte mit einfließen, wie zum Beispiel die Impfquote oder eben die Anzahl der Intensivbetten oder die Altersstruktur der Bevölkerung oder was auch immer, die Anzahl der Tests und Inzidenz und R-Wert und so weiter. Und dieser Index, der daraus entsteht, besteht aus so vielen Komponenten. Wir haben damals gesprochen von 20 bis 26 Komponenten, die da sogar im Raum stehen könnten insgesamt. 21, aber ja, okay. Das bedeutet, dass dann natürlich überhaupt keiner mehr nachvollziehen kann, wie diese Zahl sich zusammensetzt. Sie ist also beliebig willkürlich zu regeln. Und ich bin sicher, dass Herr Lauterbach dann noch mehr Interviews bekommt und kann dann ganz stolz eine Zahl verkünden, an der dann nicht mehr 10.000 sterben, sondern 100.000 oder Millionen, aber die Krankenhäuser immer noch Kurzarbeit vermelden.
Ja, ich will mal gerade auf diesen sogenannten Corona-Index kommen, Andreas. Einer deiner Informanten hatte uns das vor Wochen, schon einige Wochen her, geschickt und hat gesagt, also dass diese Inzidenzrechnerei soll nun übergeführt werden in den sogenannten Corona-Index. Und er hat es beschrieben, besteht aus 21 plus minus Subfaktoren, zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, Inzidenz, Auslastung der Intensivbetten, Impfquote, Altersstrukturen, Widerstandsquote, Mutationsquote und dann einen Wert ergeben. An den können wir uns dann täglich gewöhnen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, vor allem die Impfquote. Wenn also Lockdowns davon abhängig gemacht werden, wie viel getestet wurde oder wie viele sich haben impfen lassen. Und es gibt ja zum Beispiel Regionen, wo es weniger Leute gibt, die sich impfen lassen wollen, weil vielleicht die Luft dann noch ein bisschen klarer ist und man etwas besser denken kann, dann bedeutet das, dass diese Region schneller unter einen harten Lockdown gesetzt werden könnte als eben andere.
Ein weiterer Spaltpilz oder eine Spaltaxt, die man dann regelrecht in solchen Regionen ansetzt von Seiten der Politik. Denn wenn ich mir vorstelle, dass da eine große Zahl von einfachen Mitläufern, die in Panik und Angst sind und sich dann unbedingt impfen lassen wollen, ich will das denen gar nicht mal jetzt absprechen, dass das Bösartigkeit ist oder unterstellen, um Himmels Willen, sondern dass es wirklich Angst ist, aber auch ein Stück weit Unfähigkeit, überhaupt noch frei zu denken, geschweige denn sich selbst überhaupt bewusst zu sein. Aber wenn dann noch Klardenker sagen, ich lasse mich nicht impfen und aufgrund dieser Nicht-Impfquote die anderen dann quasi in einen Lockdown kommen und dürfen nicht mehr von einer Gemeinde in die andere fahren, dann bedeutet das natürlich auch einen gigantischen Druck, den man gegenüber den Nicht-Geimpften damit aufbauen will. Wir können nur hoffen, und das ist jetzt dieser Wettlauf mit der Zeit, dass immer mehr Menschen klar werden. Aber wenn ich natürlich solche Leute sehe wie der Geißen, oder wie heißt dieser
Geiß.
Geiß?
Robert.
Robert Geiß. Ja, Robert Geiß. Und was er da für ein geißloses Interview gemacht hat oder hat sich damit tatsächlich impfen lassen vor der Kamera mit einer Rhetorik, die ihresgleichen sucht und hat sich damit natürlich vor den Karren spannen lassen als Propagandist, dann wird einem natürlich übel, wenn man sich vorstellt, wie viele Menschen solche Menschen als, wie nennt man das, als Idol sogar haben.
Ja, Vox Populi, die vertreten die Stimme des Volkes und Andreas, da kannst du leider dir überhaupt kein Urteil erlauben, weil du tickst anders.
Ja, zum Glück ticke ich anders. Aber wir prüfen ja nun ständig hier auch auf. Ich bin ja sehr dankbar. An der Stelle möchte ich mal meinen Dank aussprechen, auch den vielen Wissenschaftlern und auch denjenigen, die in führenden Positionen den Überblick haben in der Praxis, die immer mehr auf uns zukommen. Jeden Tag neue in unserer Redaktion, die uns mit Informationen füttern, die wir natürlich sehr aufwendig prüfen müssen. Deshalb auch bitte für diejenigen, denen wir noch nicht geantwortet haben, es dauert. Wir prüfen natürlich sehr genau die Quellen auch nach. Deshalb können wir nicht einfach etwas rausgeben, was wir zugeschoben bekommen. Aber wenn man sieht, auf welchem Level das Ganze abläuft innerhalb derjenigen, die mitdenken, und dann kommt da einfach ein Robert Geiß, lässt sich impfen und sagt, ganz tolle Sache, und dann können wir bald wieder am Strand liegen und saufen, dann fasst man sich wirklich an den Kopf.
Und ich möchte mich in dem Zuge bedanken an alle Leser in unserem Kanal. Wir bekommen unglaublich viele Impulse von euch. Spannend auch eure Berichte über die Lieferketten. Engpässe kommen wir nachher auch noch dazu, weil wir das auch als eine wichtige Information betrachten. Wo fängt es an zu haken? Wo kann man jetzt eventuell noch sich versorgen mit Dingen, die man in der Zukunft benötigt? Aber eben auch eure Berichte über eure eigene Entwicklung. Und also je kürzer sie sind, umso schöner ist es. Natürlich nicht zwei Sätze, aber nicht mehr als, kurz bitte halten. Dann können wir davon auch einiges einstellen. Immer anonym. Alles, was wir einstellen, ist anonym. Wir werden niemals irgendwie einen Namen oder irgendein Datum weitergeben, das euch Probleme machen könnte. Ich will vielleicht noch zu einer Aussage kommen von einem dieser Informanten zu diesem Thema Corona-Index, nämlich da hieß es, dass die Bevölkerung durch diese Verwirrung jetzt motiviert werden soll, beziehungsweise sich gegenseitig motivieren soll und bei Verstößen oder Abweichungen wörtlich sich an die Gurgel gehen, dann müssen wir das nicht tun. Das soll also einer der Top-Leute gesagt haben, der sich in diesem Kreis da in den Besprechungen mit aufgehalten hat. Also das heißt, damit sind natürlich die Rahmenbedingungen geschaffen, ein permanentes Szenario für Unsicherheit, Unplanbarkeit, auch Angst und Schrecken zu erzeugen. Andreas, es scheint gewollt zu sein, man ist wirklich bereit, alles für diesen großen offensichtlichen Plan, der ja auch nicht in Frage gestellt wird, zu opfern.
Ja, man merkt also sehr deutlich, dass also eine tatsächliche Forcierung des Denunziantentums in Deutschland zwischen den Bürgern das politische Ziel ist und dass selbst Ministerien, und zwar Bundesministerien, mit involviert sind, mit entsprechenden auch Instituten für Wirtschaft und Industrie und die dort tatsächlich mit dabei sind, dieses Denunziantentum weiter zu forcieren. Interessanterweise werden diese Institute und deren Manager und deren Berater und Coacher finanziert aus Steuergeldern über das Ministerium, was ja auch durch Steuergelder finanziert wird. Das heißt, eine Zerstörung der Menschen finanziert durch die Zwangsabgaben, die man den Menschen aufdrückt. Das ist also schon wirklich schwer zu beschreiben.
Was heißt das für die Verbraucher? Immer und immer wieder, sei es wiederholt, sorgt vor, habt genügend Lebensmittel da, genügend Wasser. Wir stellen hier manchmal diese Faltkanister für Wasser ein. Sehr sinnvoll, sowas da zu haben und natürlich auch zu befüllen. Und das Warensortiment droht ausgedünnt zu werden. Und man sollte einfach zusehen, dass man auf längere Zeit hin etwas plant und sich nicht auf das verlässt, was von politischer Seite tröstend hinzugefügt wird.
Dazu möchte ich noch kurz sagen, diese Faltkanister sollte man dann füllen, wenn zum Beispiel ein Blackout auftritt. Also wenn tatsächlich mal ein Stromausfall ist, dann gibt es noch die Notstromaggregate bei den Wasserversorgern und es läuft noch ein paar Stunden im Normalfall das Wasser nach. Dann sollte man die Dinger erst füllen, sonst hat man überall diese Wasserkanister rumstehen. Aber in dem Moment, wenn dieser Punkt eintritt, sollte man vorsichtshalber Badewanne voll, Kanister voll stehen lassen und wenn die ganze Bude voll mit den Dingern steht, egal. Und wenn dann der Strom wieder da ist, kann man es eben notfalls wieder anders verwenden und dann wieder ausschütten und die Dinger wieder zusammenfalten.
Genau. Und jetzt kommen wir noch kurz zu Lieferkettenausfällen bzw. Engpässen, einigen Zuschriften. Eine Leserin schreibt, vor einer Woche hatte ich eine Bestellung bei einer deutschen Online-Apotheke aufgegeben. Gerade bekam ich eine E-Mail, dass sich die Lieferung aufgrund der Pandemie verzögert. Ich hatte nur Nasenspray, Symbiolact für den Darm und Nuxal bestellt, also nichts Außergewöhnliches. Alles Artikel, die ich regelmäßig bestelle und bisher ohne Probleme bekommen habe. Mein Appell also an euch, deckt euch jetzt mit wichtigen Medikamenten ein. Wenn es nämlich schon bei so einfachen Artikeln Lieferprobleme gibt, wird es bei speziellen Medikamenten noch schwieriger. Und ein anderer schreibt, da geht es um Toner. Der ist also bei einem Leser leer gewesen. Druckertoner und leider hatte er auch keinen Reservetoner mehr am Lager. Also, schreibt er, bin ich auf die Shopseite meines Lieferanten gegangen und musste feststellen, dass der kompatible Toner nicht mehr lieferbar ist. Und auch der Originaltoner für meinen Druckertyp ist nur in begrenzter Menge lieferbar. Da ich gerade beim Bestellen von Büromaterial war, habe ich auch gleich noch Drymarker bestellen wollen. Diese sind aus Holz und sind jetzt sogar beim Hersteller selbst nicht mehr in größerer Menge oder teilweise gar nicht mehr verfügbar. Auch das Sortiment an Bleistiften ist bereits ausgedünnt. Bleistifte sind im Übrigen für die Notfallvorsorge sehr zu empfehlen, da Notizen mit Bleistiften auch lesbar bleiben, wenn das Papier nass wird, da die Schrift dann nicht verläuft. Die Regale in den Baumärkten sind auch nicht mehr so gefüllt wie üblich. Technische Geräte wie zum Beispiel Netzwerktechnik ist nicht mehr überall erhältlich.
Also man kann nur sagen, geht bewusst durch einen Markt, geht bewusst durch einen beispielsweise Büroartikelmarkt. Das ist auch gar nicht mal so unwichtig, dass man auch genügend Papier hat, dass man nicht nur darauf baut, dass man auf ein Word-Dokument tippt, sondern tatsächlich auch mit Papier und Blei wie früher wieder schreibt. Und ich glaube, das ist wichtig. Und wenn ihr dann durchgeht, dann werdet ihr mit Sicherheit das eine oder andere sehen, was noch wirklich sein könnte, wichtig sein könnte, wenn es nicht mehr funktioniert. Übrigens, zum Bleistift gehört auch ein Anspitzer. Es sei denn, man kann es mit einem scharfen Messer machen, aber ein Anspitzer hat sich da bewährt.
Und ein Ratzefummel.
Ein Ratzefummel, genau. Oh, ein schöner alter Begriff. Den hatte ich direkt neben meinem Pelicano.
Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Ratzefummel ist, ein Radiergummi, so hieß das. So hieß das früher noch, als wir in der Schule waren und noch frei atmen durften, frei schreiben durften. Und ich hatte auch immer einen Pelicano, manche hatten den GH.
Genau, der Pelicano ist ein blauer Füllfederhalter, so nannte man das damals, mit dem man damals noch schreiben, damals musste man in den Schulen noch schreiben lernen.
Und zwar Schreibschrift.
Schreibschrift, genau so war es.
Können die wenigsten heute noch. Das gibt nur die Druckschrift, aber die können sie auch zum Teil schon ganz schwer nur noch. Ja, eine Meldung aus Schweden zum Thema Lieferengpässe. Hier in Schweden, schreibt jemand, berichten die Medien auch schon über Lieferengpässe. Zum Beispiel muss die schwedische Autofirma Volvo ab April die Produktion einstellen, aufgrund von Lieferschwierigkeiten von unter anderem Halbleitern. Auch, und das wird dich jetzt interessieren, Andreas, auch die Produktion von Booten gerät aufgrund von Mangel an Komponenten ins Stocken. Hier in Schweden sind Freizeitboote sehr wichtig und beliebt unter den Menschen. Die Bootspreise steigen enorm. Gebrauchte Boote kosten nun teilweise so viel wie sonst ein neues. Und aus den Nachrichten hat er uns übersetzt, nachdem das Autounternehmen Volvo mitgeteilt hatte, dass aufgrund von Lieferschwierigkeiten die Produktion im April eingestellt werden müsse, tauchte die Aktie an der Börse unmittelbar um 7% ab. Besonders stark betroffen ist das Lastwagenwerk in Göteborg und so weiter. Ich wollte aber hier zu den Booten noch kommen. Ja, also auf jeden Fall unterm Strich, die Meldung ist zu lang, unterm Strich kostet derzeit ein gebrauchtes Boot bereits genauso viel wie ein neues, was bisher noch nie der Fall war.
Ja, das ist interessant, weil das jetzt hier über Schweden berichtet wird und mich würde es nicht wundern, wenn die Quantitätspresse jetzt aufspringt und sagt, die Schweden haben keinen Lockdown gehabt und haben jetzt auch wirtschaftliche Schwierigkeiten. Das stimmt, aber die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die man jetzt in Schweden interpretieren kann, die liegen dann daran, dass in den anderen Ländern gelockdownt wurde und Schweden natürlich damit dranhängt. Also es ist schon wirklich perfide, was da gerade läuft. Aber es ist tatsächlich so, bei den Freizeitbooten ist es vielleicht noch nicht so dramatisch, denn da geht es um einen Freizeitwert. Aber wenn es tatsächlich um LKWs geht von Volvo, und das ist einer der größten LKW-Hersteller der Welt, die fahren überall rum, auch hier in Kanada beispielsweise. Und wenn dann Ersatzteile nicht mehr geliefert werden können, dann wird es erst kritisch. Nicht nur der Neubau ist wirklich wichtig, sondern auch die Instandhaltung. Und das sind so die Probleme, mit denen wir momentan ganz stark rechnen, weil auch Zuliefererbetriebe aus einzelnen Komponenten wieder zusammengestellt ihre Produkte herstellen, die wiederum Zuliefererbetriebe haben, bis hin zum Rohstoff, der irgendwo abgebaut wird, zum Beispiel Granulat von Steinen oder sonst was, von Eisen, welches in Hochöfen hergestellt wird. Also hier wird klar, wie sensibel diese Kette ist.
Ja, und Epoch Times hat soeben veröffentlicht die Meldung: Verpackungen Doppelpunkt, Lieferausfälle bei Kunststoffen lassen Preise explodieren. Und da heißt es, Kunststoffhersteller klagen über die Verknappung von Rohstoffen. 80% der Hersteller bestätigen eine deutliche Verschlechterung der Rohstoffversorgung gegenüber dem Jahresbeginn. Das sagt der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen, Dr. Martin Engelmann, und zwar unter Verweis auf jüngste Ergebnisse von Umfragen. So klagen also mittlerweile tatsächlich mehr als 80%, also das sind ja fast 100% der Hersteller über diese Verschlechterung. Und vielmehr scheinen sich die Fälle sogenannter Force Majeure-Meldungen, also höhere Gewalt, durch Rohstofflieferanten in Deutschland und Europa generell deutlich zu mehren. Derzeit seien 8 von 10 Verpackungshersteller von solchen betroffen. Andreas, wenn das Verpackungshersteller sind, heißt das ja auch, dass eventuell Produkte da sind, aber nicht mehr verpackt und vielleicht auch nicht mehr verschickt werden können. Und da kommen wir auch gleich noch zu einer Meldung.
Ja, Kunststoffe werden ja überall gebraucht und eins der Basisrohstoffe für Kunststoffe ist natürlich das Öl. Wir haben neulich darüber gesprochen, über das WTI, das sogenannte West Texas Intermediate Oil. Das kommt aus dem Raum Dallas, zum Beispiel aus der Barnett Shale Region dort in Texas. Und das hat zum Beispiel eine sehr hohe Wertigkeit und wird nicht verbrannt, wie dieses Brent Spar zum Beispiel aus der Nordsee. Das wird verbrannt dann zum Beispiel in großen Tankern, weil es sehr schwefelhaltig ist. Und hier geht es tatsächlich um hochwertiges Öl. Das ist in Massen da. Man könnte es einsetzen, aber es geht wirklich um die Lieferketten. Nicht darum, dass die Rohstoffe nicht da sind, sondern dass man sie nicht mehr transportieren kann. Und das ist offenbar das Ziel einer ganz konkreten Zerstörung, dass wir die große Architektur, die Infrastruktur der Produktionssysteme unterbrechen durch die Lieferungssysteme. Und das ist natürlich das Herzstück eines jeden Unternehmens.
Ja, eine andere Meldung, da heißt es hier, gestern erfuhr ich, dass für die Hersteller von Gipskartonplatten eventuelle Lieferengpässe in Sachen Karton sowie von Silikonölen, die in die imprägnierten Platten gegeben werden, zu erwarten sind. Das Thema Karton ist direkt nachvollziehbar, da ein Großteil der europäischen Hölzer derzeit von den USA zum dreifachen Preis aufgekauft werden. Donald Trump wurde für seinen Protektionismus, also America First, verunglimpft. Ich wünsche mir, dass wir Europäer nun einmal auch dahin kommen würden, um unsere Märkte zu schützen.
Ja, das stimmt. Also ich sehe eines, das erinnert mich gerade an die Zeit der DDR, als ich in den 80er Jahren oft in der DDR war, weil wir dort Verwandte und Bekannte besucht haben. Da ist mir immer aufgefallen, wenn man aus dem glorreichen goldenen Westen kam und dann in diese trübe DDR rüberfuhr, so war das damals, diese Arroganz, die wir hatten als Westler oder die man zumindest meistens hatte. Und dann ist einem aufgefallen, dass in den Gärten der Menschen um die Häuser herum immer so Müllhalden waren, die waren mit Planen abgedeckt. Es war alles voller Müll, hatte ich das Gefühl gehabt. Und man hat mir dann erklärt, das ist kein Müll, das sind Rohstoffe. Man hat nämlich alte Fliesen oder eben halt alte Dachziegel oder alte Hölzer niemals weggeschmissen und verbrannt, sondern gehortet, weil man wusste, das sind Rohstoffe, die man wieder brauchen kann. Und man spürt ganz deutlich, wie sich diese Situation jetzt gerade wiederholt im Rahmen des neuen Westsozialismus, der jetzt gerade auffällt. Und der wird gerade aufgebaut, offenbar. Und jetzt sitzen wir hier schon und müssen empfehlen, sorgt dafür, dass ihr auch eure Rohstoffe möglichst behaltet und schmeißt nicht so schnell alles weg. Wer weiß, wofür ihr es nochmal verwenden könnt. Und das ist natürlich für einen Wohnungsmieter natürlich schwierig. Man kann sich ungern da jetzt, was weiß ich, 500 Kartons hinstellen. Aber das eine oder andere sollte man wirklich berücksichtigen, genau wie Klebeband und so weiter. Das könnte man mal brauchen. Übrigens Pappe oder auch Sperrholz ist dafür da, wenn mal eine Scheibe kaputt geht, zum Beispiel durch Steineschmeißer, wenn mal ein Aggressionspotenzial sich in Städten erhöht, dann ist es sinnvoll, diese Scheibe wieder zuzumachen. Und wenn es dann kein Glas gibt, dann ist es sinnvoll, auf Pappe oder noch besser auf Sperrholz oder sowas zurückzugreifen. Und dafür sind auch Klebebänder notwendig.
Ja, und wer jetzt erschrecken will, erschreckt nicht. Ihr wisst, in welcher Zeit wir sind. Und es dauert nicht ewig, das Ganze. Es wird natürlich sehr viel kaputt gehen, aber das ist ja auch geplant. Das gehört zum großen Plan. Und ich möchte mal ganz kurz einen Blick für euch über den großen Teich werfen. Bei uns ist hier fast nebenan, nämlich nach Florida schauen. Und das österreichische Portal für Wissenschaft und Technologie, TKP, hat einen Artikel gestern veröffentlicht und hat den Gouverneur von Florida zitiert, der Bilanz zieht über ein halbes Jahr ohne Einschränkungen und Masken. Und da heißt es folgendermaßen: In den USA haben mittlerweile 17 Staaten alle Einschränkungen aufgehoben und sind zu einem normalen Leben ohne Masken, Lockdown oder Schließungen von Schulen, Kirchen, Gastronomie und Geschäften zurückgekehrt. Von den Medien wurde ihnen die Katastrophe prophezeit und Berge von Toten. Nichts davon ist eingetroffen. Präsident Joe Biden hatte sogar von einer Neandertaler-Entscheidung gesprochen, wie Texas und Mississippi alle Einschränkungen aufgehoben haben. Im Vergleich schneiden die offenen Bundesstaaten sogar besser ab als die mit den strikten Maßnahmen. Es zeigt sich absolut kein Nutzen von Lockdown und Masken, heißt es hier. Und in vielen anderen Parametern, wie etwa bei der Arbeitslosigkeit, erzielen die offenen Staaten auch wesentlich bessere Resultate. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hatte sich im September Rat von Spitzenwissenschaftlern geholt und hat dies auch öffentlich über YouTube gestreamt und zelebriert. Die Gesprächspartner von DeSantis sind die Stanford-Professoren, Nobelpreisträger Michael Levitt oder Martin Kulldorff, Professor of Medicine in Harvard, oder Jay Bhattacharya, Professor of Medicine in der Stanford University und so weiter und so weiter. Jetzt hat Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, öffentlich Bilanz gezogen über die erfolgreiche Abschaffung von Einschränkungen und Masken. Wieder dabei diese Wissenschaftler, und eine der Schlüsselpassagen ist die von Jay Bhattacharya, wo er erklärt, dass die internationalen Beweise und die amerikanischen Beweise eindeutig sind. Die Abriegelungen haben die Ausbreitung der Krankheit nicht in messbarer Weise gestoppt. Was stattdessen passiert ist, ist, dass wir Menschen aus der Arbeiterklasse, arme Menschen, der Krankheit in höherem Maße ausgesetzt haben. Und auch der andere Wissenschaftler Martin Kulldorff bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, dass man für alte Menschen sehr vorsichtig sein muss, weil Corona gefährlicher ist als die jährliche Grippe. Aber für Kinder ist sie weniger gefährlich als die Influenza. Wir hätten also diese Eigenschaft von Covid nutzen sollen, um die Alten mit einem Schwerpunktschutz abzuschirmen, während wir die Jüngeren ein normales Leben führen lassen, um all die kollateralen Schäden für die öffentliche Gesundheit zu vermeiden, die bei einem Lockdown enorm sind. Ich möchte das einfach hier nochmal wiederholen. Übrigens auch wird Schweden hier mit herangezogen. Der Wissenschaftler Sunetra Gupta weist darauf hin, wenn man Florida mit Kalifornien vergleicht, Kalifornien ist ja demokratisch regiert, also Lockdown-Staat. Wenn man eine richtige Fallkontrollstudie macht oder wenn man Schweden mit Großbritannien vergleicht, dann ist es sehr schwer, weiterhin zu glauben, dass Lockdowns in dem Maße funktionieren, wie die Leute es wollen. Also das heißt, wir müssen immer wieder darauf hinweisen, deswegen lese ich das auch in den Einzelheiten so vor, dass es nicht irgendwelche Verschwörungstheoretiker sind, sondern Gouverneure von großen US-Bundesstaaten, die mit namhaften, zum Teil Nobelpreisträgern und namhaften Wissenschaftlern zusammenarbeiten, die alle sagen, lass uns öffnen, das hält die Gesellschaft gesund. Mit anderen Worten, wenn so nachweisbar ist, dass die Lockdowns eigentlich nur Schaden bringen, dann fragt man sich nach dem Vorsatz dieser ganzen weltweiten Aktionen. Aber das haben wir an der Stelle schon öfter gemacht. Andreas, wir kommen jetzt zu einem Thema, auch bei dem habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, denn du hast auch aus der Medizin Informationen von großen Wissenschaftlern, nachweisbar sehr erfolgreichen Wissenschaftlern, die etwas zum Thema Antikörper in den Impfstoffen sagen.
Ja, das ist ein wichtiges Thema und ich muss da sehr vorsichtig sein, dass ich das jetzt so bringe, weil das klingt jetzt erst einmal sehr gefährlich, aber wir müssen trotzdem in der Ruhe und in der Kraft bleiben. Ich habe hier einen Professor für Immunologie, der an einer internationalen äußerst anerkannten Universität arbeitet, der sich also genau mit den Themen beschäftigt, die für das Coronavirus extrem wichtig sind. Und der ist seit 30 Jahren in der biomedizinischen Forschung tätig. Und der stellt die Frage: Ein Massensterben durch ADE. ADE steht für Antibody Dependent Enhancement, also ein Antikörperverstärkerungseffekt. Was heißt das? Durch die Impfung entwickeln ja Menschen Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Virus. Und dabei sinken die Antikörpertiter. Antikörpertiter, so nennt man den Anteil dieser Antikörper, die man dann in Blutplasma oder im Blut nachmessen kann, wenn man dann wieder untersucht das Ganze nach einer gewissen Zeit der Impfung. Und diese Antikörpertiter, die gehen mit der Zeit wieder zurück, die sinken und erreichen nach einiger Zeit nur noch geringere Konzentrationen, die übrigens dann nicht mehr ausreichen, das Virus zu neutralisieren, sondern stattdessen Neuinfektionen begünstigen können. Und hier kommen wir zu dem kritischen Moment. Also erscheint nun ein Virus, ganz gleich, ob auf natürlichem Wege oder künstlich erzeugt, welches Ähnlichkeiten zu dem Teil von SARS-CoV-2 aufweist, gegen welches jetzt geimpft wurde, dann können diese Antikörper die Infektionswahrscheinlichkeit sogar erhöhen. Sollte also dieses neue Virus eine Letalität ist also die Sterblichkeitswahrscheinlichkeit aufgrund eines Virus, ähnlich der von SARS-CoV-1 von 2003. Wir hatten also 2003 mal ein SARS-CoV-1-Virus. Das hatte übrigens eine Sterblichkeitswahrscheinlichkeit von 10-15%, weit, weit, weitaus höher als von heute. Wir wissen nämlich, dass SARS-CoV-2, von dem wir heute hier reden, hat eine Sterblichkeitsquote von unter 2%, ich glaube sogar 0,2%, also noch weniger. Oder auch ein MERS-Virus, das gab es damals auch, das war 2012. MERS steht für MERS, also Middle East Respiratory Syndrome. Und das hatte sogar eine Sterblichkeitsquote von 35%. Wenn diese Viren jetzt wieder auftreten und auf Personen stößt, die mit SARS gegen SARS-CoV-2 geimpft wurden, also jetzt aktuell, dann könnte das zu einem Massensterben führen. Das ist seine persönliche Ansicht. Da muss ich vorsichtig sein.
Ja, du musst wirklich vorsichtig sein, um nicht neue Panik zu schüren. Wir versuchen ja hier immer an allen Enden und Ecken das, was in die Welt getragen wird, genau zu prüfen. Dies hier allerdings lässt für mich einfach nur einen Schluss zu. Versucht, so es überhaupt nur geht, eine Impfung zu vermeiden.
Das ist auch ganz klar meine Meinung, die man dazu nur haben kann. Mittels genetischer Veränderung des Virus ließe sich die Letalitätsrate übrigens auch noch erhöhen. Es gibt Hunderte, der Meinung nach von diesem Professor, vermutlich sogar Tausende von Labors, die einschließlich vieler Forschungslabors an Universitäten, die die technische Kompetenz dazu haben, also die Letalitätsrate noch zu erhöhen. Das muss nicht so kommen, das schreibt er auch ganz deutlich, aber die Gesellschaft sollte sich dieser Gefahr zumindest bewusst sein. Und wenn viele Menschen jetzt Angst um ihren Arbeitsplatz haben und sagen, ich lasse mich jetzt impfen, nur um meinen Arbeitsplatz zu erhalten, müssen wir uns darüber im Klaren sein oder jeder sollte sich bewusst sein, könnte es nicht sein, dass ich meinen Arbeitsplatz sowieso verliere, weil mein Laden auf Abschuss steht in Anbetracht dieser politischen Lage und dann nicht noch auch noch zusätzlich mir eine Impfung geben zu lassen, egal was Robert Geis dazu sagt. Ich möchte an der Kante noch eines dazu sagen zum Thema Brasilien. Da habe ich auch gerade noch ein interessantes Gespräch gehabt mit einer deutschen Ärztin, die dort lebt. Und wir haben uns unterhalten gestern sehr deutlich, weil es ja gerade hieß, es gibt die Corona-Hölle dort in Brasilien und Flugzeuge mit Atemgeräten fliegen momentan mit der Bundeswehr von Deutschland rüber. Das ist so hochgezogen, es ist für sie unfassbar. Sie kennt das relativ gut, die ganze Gegend. Und es ist tatsächlich so, durch das Impfen ist ja jetzt die Verifizierung aller Zahlen auf den Kopf gestellt. Das sagt sie dazu. Die hat mir einen sarkastischen Kommentar dazu geschrieben. Das macht ja auch Sinn, mit dem Impfen anzufangen, bevor das normale Abklingen des Virus deutlich geworden wäre. Denn das ging ja schon zurück, also hat man schnell mit dem Impfen angefangen. Das Ansteigen der Toten kommt dann ja pünktlich zum Erscheinen der Mutante. Produziert durch die Impfung? Fragezeichen. Das schreibt sie mir ganz deutlich. Also in Brasilien sind mittlerweile 17 Millionen Millionen Menschen geimpft worden, 4 Millionen bereits zum zweiten Mal. Und sie schreibt auch dazu, das ist das Ende der sachlichen Nachprüfbarkeit. Wenn dann die Prognosen von Virologen eintreten, wird das bestimmt auch sofort im gleichen Sinn benutzt. Sie ist also völlig fassungslos und kann es kaum fassen, was da läuft. Durch die Impfung ist natürlich jetzt die Argumentation und die Erforschung des Virus komplett auf den Kopf gestellt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Impfung noch zusätzlich destruktiv auf die Ausweitung des Virus und der Krankheiten wirkt, mittlerweile doch sehr offensichtlich zumindest als Indiz sichtbar wird.
Ja, also das ist die Neverending Story, die wir hier haben mit der Mikrobe, mit dem Impfen, mit den Folgen des Impfens. Das wird uns noch lange beschäftigen. Und also sagen wir mal so, ich werde mich nicht impfen lassen, egal was passiert. Auch dafür ist es gut, wenn man ein bisschen vorsorgt, dass man sagt, man kann vielleicht auch ein bisschen länger sogar einfach gar nicht mehr rausgehen. Aber jetzt geht es ja erstmal los mit den Testungen, was Frau Merkel dann sich da auch alles ausgedacht hat. Wir dürfen übrigens tatsächlich auf die nächsten Tage gespannt sein, was sich die Politik da einfallen lassen wird. Es heißt, dass es vielleicht noch einen Corona-Sondergipfel vor Ostern geben wird. Und man kann da nur hoffen, dass sie nicht wieder sich entschuldigen muss. Aber ich bin sicher, diese Zwischenstufe, die da gezündet worden ist, die hat die Bahn freigemacht für weitere Willkürmaßnahmen.
Ja, also mittlerweile könnte es sein, dass jetzt in Nordkorea wahrscheinlich schon Berichte in den Zeitungen stehen über die Diktatur im Westen, denn sie überholt ja gerade auf der linken Seite tatsächlich die anderen totalitären Systeme.
Du bist fertig mit deiner Meldung?
Ja.
Ja, okay, dann können wir nämlich das Thema wechseln. Und wir gehen jetzt nochmal in die internationale Politik. Wir wissen, es gibt große Probleme inzwischen über oder durch die Allianz Russland-China. Da ist also der Westen aufgescheucht. Wir wissen, dass die EU zum Beispiel Sanktionen gegen China erlassen hat. Gleichzeitig hat aber Kanzlerin Merkel klare Worte gegenüber dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden ausgesprochen. Sie hat nach dem gerade stattgefundenen EU-Gipfel auf den europäischen Interessen in Sachen China-Politik beharrt. Und sie sagt, wir haben unsere Interessen, also natürlich wollen die USA und Europa wieder näher zusammenrücken, sagt sie. Immerhin teile man ein gemeinsames Wertefundament. In Sachen China will man jedoch seinen eigenen Kurs einschlagen und wörtlich europäische Souveränität leben. Und das war also letzte Woche Donnerstag, wo Joe Biden an diesem EU-Gipfel teilgenommen hatte. Nach langer Zeit mal wieder jemand aus den USA. Und da hat Kanzlerin Merkel eben gesagt, wenn die USA und die EU Schulter an Schulter zusammenstehen, können sie zeigen, dass Demokratien am besten geeignet sind, die Bürger zu schützen, die Würde zu fördern, Wohlstand zu schaffen. Das sagt übrigens nicht Merkel, sondern EU-Ratspräsident Charles Michel. Er hatte zuvor erklärt, dass es an der Zeit sei, die transatlantische Allianz wieder aufzubauen. Aber Frau Merkel sieht das anders. Sie betonte, es gehe eben nicht nur um Wirtschaftsinteressen, sondern auch darum, dass europäische Souveränität gelebt werde. Das heißt, wir haben wörtlich mit den Vereinigten Staaten unser gemeinsames Wertefundament. Wir haben auf der anderen Seite unsere jeweils eigenen Interessen. Und wir werden natürlich auch mit China sprechen. Wir werden eben nicht in allem einer Meinung sein. Tja, und das sind ja auf der einen Seite deutliche Worte, Andreas, aber auf der anderen Seite auch verwirrende.
Na, ich frage mich vor allem, wenn sie sagt, wir haben Interessen, wer ist eigentlich wir? Oder spricht sie von sich in der dritten Person? Man sagt ja auch, ihr mein König und wir haben entschieden.
Oder ich sage ja öfter, Euer Merkwürden.
Genau, euer Merkwürden, genau. Also das ist natürlich die Frage. Das gehört natürlich zur Verwirrung dazu. Wir wissen natürlich eines nicht, was die Lobbyvereinigung EU, das ist ja eine Lobbyvereinigung, die in Brüssel und in Straßburg sitzt, das ist ja kein politisches Parlament, was von den Menschen gewählt wurde, sondern von der Industrie und vom Finanzkapital und von NGOs entwickelt wurde. Und diese Organisation, die über diesen Nationalstaaten steht, zieht ja die entsprechenden Mächte an. Und die führen natürlich die EU genauso wie die USA. Es ist ja nicht, dass die USA und Europa als Staaten einen Abgleich ihrer Politik stattfinden lassen, sondern sie führen offenbar aus, was aus anderer Machtstruktur heraus abgegeben wird. Aus diesem Grunde ist es unglaublich schwer, etwas dazu zu sagen. Zumal man weiß, dass diejenigen, die zum Beispiel im World Economic Forum sitzen oder eben halt in der anderen NGOs sitzen, das ist ja auch eine NGO, dieses World Economic Forum, und dass die gleichzeitig in China dabei sind. Und wenn ich sehe, dass in China gerade hunderte von Kohlekraftwerke gebaut werden und gleichzeitig eine Verbindung zu China immer mehr forciert wird, auch von Seiten der Europäer, speziell auch von Merkel, die gleichzeitig auf der grünen Welle unterwegs sind. Also eine Paradoxie jagt genau die andere. Dann ist es wirklich schwer, da noch durchzublicken. Ich habe das Gefühl, das gehört sogar zum Spiel. Ob die Pressemeldung wirklich etwas mit der Sachlichkeit zu tun haben, das muss man auch einmal hinterfragen. Oder liegt es daran, wie es auch Wisniewski gesagt hat, dass es eine Art Foltermethode gibt? Es gibt ja Menschen, die man deshalb gefoltert hat, indem man zum Beispiel Kriegsgefangene sehr stramm gehalten hat. Man hat ihnen Angst gemacht und dann hat man wieder ein bisschen gelockert. Und dann hat man wieder ganz straff gezogen, dann wieder ein bisschen gelockert. Das bricht die Menschen ja. Und genau dieses lässt sich auch in der Manipulation der Massen, in der Psychologie der Massen durchführen. Und wenn man da eins und eins zusammenzählt, kann man relativ schnell erkennen, dass eine solche Foltermethode durchaus Ähnlichkeiten aufweist zur derzeitigen Politik, die mit den Menschen gemacht wird. Verwirrung, Ängste, Hoffnung, wieder Ängste, wieder Verwirrung, völlige Panik und so weiter. Das führt natürlich zu völliger Verwirrung. Also man muss sich da raushalten.
Man muss sich raushalten, man muss vor allem selber immer wieder vorbeugen, innerlich stark zu sein, stark zu bleiben, vor allem ins Gottvertrauen gehen. Denn dieser Spuk hier, der wird schon beendet werden. Wir können darauf nicht nur hoffen, sondern setzen. Und so lange müssen wir uns das ansehen, möglichst unbelastet. Wir merken ja selber auch, dass uns das manchmal hier alles etwas an die Nieren geht. Dann helfen wir uns gegenseitig, gehen raus, gehen in die Natur mit unserem Hund, treffen Freunde, essen was Schönes gemeinsam, diskutieren, und zwar nicht nur über die Weltlage, sondern auch über andere wichtigere geistige Dinge beispielsweise. Und dann merkt man, ach, da gibt es ja noch eine Welt. Das ist ja hier nur die gerade zusammenbrechende, aber es gibt was viel Schöneres. Da hinten, da oben, da ist das Licht am Horizont. Ja. Peking geht mit der EU allerdings erst recht ins Gericht. Also da helfen jetzt auch die Beteuerungen von Frau Merkel nicht, dass sie doch den Blick auch nach China gerichtet haben. Denn die EU hat ja Sanktionen gegen China erlassen. Einige Leute dürfen nicht mehr einreisen, die sind gesperrt. Und Peking wiederum hat reagiert, hat die westlichen Sanktionen scharf verurteilt. Das geht ja auch gegen Unternehmen. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, bezeichnete auf einer Pressekonferenz dieses als auf nichts als Lügen und Desinformation basierend. Denn die EU hatte ja China vorgeworfen, Menschenrechtsverletzungen. Da geht es vor allem gegen die ethnische Minderheit der Uiguren in Xinjiang. Und die Sprecherin wies jetzt aber darauf hin, dass die in den letzten 40 Jahren von 5,5 Millionen auf 12,8 Millionen Menschen gestiegen sei. Die Lebenserwartung dieser Menschen habe sich von 30 auf 72 Jahre fast verdoppelt. Und dann hat sie ausgeholt und zurückgeschlagen und hat gesagt, Berichte über angebliche Menschenrechtsverletzungen und so weiter seien von Anti-China-Politikern und Wissenschaftlern auf der Grundlage falscher interner Dokumente und unbekannter Quellen böswillig fabriziert worden. Und sie sagte, die Nationen, die behaupten, Richter der Menschenrechte zu sein, aber selber eine schändliche Bilanz der Menschenrechte zu haben, die müssten jetzt zur Rechenschaft gezogen werden. Und dann verwies sie auf den 400 Jahre andauernden transatlantischen Sklavenhandel nach Amerika, bei dem 12 Millionen afrikanische Sklaven verschifft und 10 Millionen während des Transportes getötet wurden. Sie fügte hinzu, in den USA können Menschen wie George Floyd immer noch nicht atmen. Aber sie hat nicht nur ausgeholt gegen Amerika, sondern der Ausschuss, der UN-Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung habe festgestellt, dass afrikanische Nachkommen sowohl in den USA als auch in Großbritannien systematischem Rassismus ausgesetzt seien. Auch die Deutschen wurden nicht ausgespart. Die deutschen Kolonialherren zwischen 1904 und 1908 hätten mehr als 100.000 indigene namibische Ethnien abgeschlachtet, darunter 75% des Herero-Stammes und über die Hälfte des Nama-Volkes. Und die USA und Großbritannien hätten auch die Genfer Konventionen in Afghanistan verletzt. Französische Militärs hätten bis zu 5,5 Millionen Menschen in Algerien massakriert, was ein Kriegsverbrechen darstelle. Und dann hat sie noch aufgezählt und aufgezählt. Also tatsächlich die Taten, über die wir auch oft sprechen, die Kolonialisierungen, die tatsächlich eher verharmlost werden, auch in der Geschichtsschreibung der westlichen Länder. Naja, und damit zeigt natürlich China jetzt Zähne.
Ja, was mir hier ganz deutlich wird, ist, dass die Vereinten Nationen, die UN, hier natürlich wieder ganz klar versagen. Denn die sind ja letztendlich für die gesamte Welt zuständig, nämlich für alle Staaten, die sich auf dem Globus bewegen. Und jetzt könnte an der Stelle tatsächlich eine Beruhigung auftreten und sagen, Kinder, hört auf mit diesem Blödsinn, euch gegenseitig vorzuwerfen, was ihr alle für schwerste Verbrechen begangen habt. Lasst uns gemeinsam diese Verbrechen endlich abschalten, gemeinsam. Aber daran sehen wir bekommen von der UN nicht einmal Stellungnahme, weil das momentan gar nicht ins politische Programm passt, sondern hier wird der natürliche Stumpfsinn der Menschen angesprochen. Du hast ja noch mehr unterschlagen. Das heißt, einer, der in 10 Euro den Chef geklaut hat, der klagt einen anderen Mitarbeiter an, der 100 Euro geklaut hat und sagt, du bist ja noch viel schlimmer. Dass sie beide geklaut haben, das spielt dann plötzlich gar keine Rolle mehr. Das sind natürlich Nebenkriegsschauplätze, die in die völlig falsche Richtung gehen und man wundert sich, dass hier eine solche Gruppe wie die Vereinten Nationen, die von allen Staaten verpflichtend mitfinanziert werden müssen, dass die nicht eingreift und hier versucht, Frieden reinzubekommen. Und das zeigt das Komplettversagen der demokratischen Strukturen, die hier aufrechterhalten werden sollen.
Ja, das war jetzt eine Meldung von RT, also Russia Today Deutsch. Und jetzt kommen wir zu einer Spiegelmeldung, die, Andreas, dein Lieblingsthema derzeit behandelt, nämlich die neue Seidenstraße. Und beim Spiegel ist man der Ansicht, dass diese neue Seidenstraße nicht nur als Handelsnetzwerk dient, sondern dass Auszüge aus einer weltweit führenden Datenbank zeigen, wie die Regierung in Peking geostrategisch Freundschaften pflegt. Und da heißt es zum Beispiel, dass die chinesische Regierung den Bau der neuen Seidenstraße dazu nutzt, zum Beispiel die 5 Länder zu größten Profiteuren der Seidenstraße zu machen. Und das sollen sein Pakistan, Russland, Kasachstan, Vietnam und Indonesien. Das geht aus einer Auswertung von tausenden Seidenstraße-Projekten in 64 Ländern hervor, die das Berliner Merix-Institut für den Spiegel erstellt hat. Diese 5 Länder erhielten zusammengenommen seit September 2013 rund 66 Milliarden Dollar Finanzhilfen und Kredite für den Bau von Straßen, Häfen, Kraftwerken, Pipelines, Fabriken, Glasfaserleitungen und weiterer Projekte, deren Sinn und Zweck, heißt es hier im Spiegel, unklar ist. Nicht hinter allem, was unter der Chiffre Neue Seidenstraße passiert, stecke demnach eine globale infrastrukturelle Vision. China richtet sich auch nach den Wünschen der Empfängerländer, sagt Jakob Mardell von Merix, der monatelang um die halbe Welt gereist ist, Da hat er aber ordentlich Emissionen abgegeben, ne?
Ja, offenbar. Also ich gehe mal davon aus, dass wir hier eine Situation haben, dass China über unendliche Gelder verfügt, nämlich über US-Dollar-Noten aus den Außenhandelsüberschüssen der letzten Jahrzehnte. Und jetzt, bevor der Dollar final zusammencrasht, alles Geld ausgibt, damit noch in irgendeiner Form dieses Geld umgewandelt wird in Sachwerte. Das ist übrigens dasselbe, was wir auch unseren Privatbürgern empfehlen. Raus aus dem Geld, denn das Geld könnte ganz schnell zu Ende sein. Wenn man das Geldsystem versteht, merkt man, wenn die US-Dollar zusammenbrechen, brechen auch alle anderen Währungen zusammen. Was hier beschrieben wird, ist auf der einen Seite dieses RCEP, das ist dieses Freihandelsabkommen der Chinesen, zu denen auch Indonesien gehört. Das ist ein gewaltiger Staat, Indonesien, mit 350 Millionen Einwohnern. Das darf man nicht unterschätzen. Und wir wissen, dass die Seidenstraße sich aufteilt auf dem Wasserwege und auf dem Landwege. Und was hier viel wichtiger ist für mich, tatsächlich diese starke finanzielle Verbindung und auch die politische Verbindung und auch das Verteidigungsbündnis zwischen der Volksrepublik China unter der KP. Es gibt ja auch Separationsbestrebungen eben halt im Rahmen von versuchten Farbenrevolutionen, die aus dem Westen gesteuert werden. Aber die alten Strukturen, die halten offenbar fest und jetzt eben mit der ehemaligen Sowjetunion, sprich mit Russland. Und wenn die sogar finanzieren, solche Sachen wie die Gazprom-Geschichte, ich war selbst in Omsk in Sibirien und habe da viele von diesen Werken und von diesen großen Unternehmen von Gazprom gesehen. Das sind ja gigantische Unternehmen, die da stehen. Und wenn die noch ausgeweitet werden, merkt man, dass dort eine gigantische Wirtschaftsstruktur entsteht, und zwar identisch mit dem, was wir vorher im Westen haben. Wir sehen also jetzt keine grüne Politik, sondern eine Verlagerung der alten Industriestaaten jetzt in ein neues Gebiet, nämlich Fernost.
Du hast gerade gesagt, raus aus dem Geld, sagst du auch allen Privatbürgern. Ja, aber viele wissen nicht dann, wohin. Die Frage kommt mit Sicherheit an dich heran. Deswegen sag noch ein paar Worte dazu, nicht, dass jetzt hier wieder ganz viele E-Mails ankommen.
Okay, das möchte ich kurz sagen. Also es ist natürlich schwierig und das wirkt auch einfallslos, wenn ich sage, legt euch noch Edelmetalle an, denn ich gehe davon aus, dass Staaten anfangen werden, sich immer mehr mit Edelmetallen einzudecken. Das sehen wir in Russland auch schon und so weiter. Und da wird eine Menge passieren. Das heißt, die Preise, ob sie fallen oder steigen, spielt keine Rolle. Der Wert ist entscheidend. Und der Wert ist nicht in Dollar zu nennen, sondern der Wert ist in Gramm zu messen. Und dann muss man sehen, was man dafür tatsächlich bekommt. Wir können den gesamten Statistiken nicht mehr glauben, es sei denn, wir haben sie selbst gefälscht und nicht die politischen entsprechenden mathematischen Institute, die das dann nach Vorgaben eben halt zu tun haben. Was ich auch ganz klar sage, nochmal zum Thema Bitcoin, möchte ich auch nochmal ganz kurz was sagen, weil da kriege ich auch immer viel Nachfragen. Bitcoin, diese kryptische Währung, kryptisch heißt ja verschlüsselt, und diese Blockchain, die dahinter steht, das ist ein Verfahren, ist ein wirklich interessantes Verfahren für verschiedene Dinge, zum Beispiel im Bereich der Energieversorgung für Staaten. In einer Währung hat das relativ wenig zu suchen. Bitcoin hat einen Vorteil, das heißt, kryptische Währungen haben einen Vorteil, wenn ich eine Zahlung von A nach B gebe, wir haben gestern auch darüber gesprochen, das heißt, ich kaufe von einem Bekannten etwas, dann gebe ich ihm das Geld rüber, dann sind nur wir beide bei diesem Transformationsprozess des Geldes beteiligt. Es gibt keinen dritten Finanzdienstleister, Bank oder so etwas. Das ist der ganz große Vorteil, der dahinter steht. Insgesamt gesehen allerdings sehe ich dort eindeutig nicht eine Zukunft und ich würde mich dort nicht daran beteiligen und wenn nur zu einem ganz kleinen Teil, auch wenn ich die Bitcoin-Jünger damit zur Weißglut bringe jetzt im Augenblick. Ich glaube, dass diese kryptischen Währungen gemacht wurden, das verdichtet sich immer mehr und das kommt auch aus der Richtung Pentagon und da momentan ganz viele Menschen in diese Systeme reingelockt werden und wir müssen einfach sehen, es sind unendlich viele Energieressourcen, die verbraucht werden, alleine nur, um mit diesen Kryptos tatsächlich auch etwas zu finanzieren. Es gibt Dinge, die dafür sprechen, das stimmt, aber es gibt auch viele Dinge, die dagegen sprechen. Einfache Grundlage für euch: Investiert niemals in irgendetwas, was ihr nicht wirklich versteht. Wenn ihr es versteht und auch die Risiken versteht, könnt ihr so etwas auch machen. Ihr könnt auch Lotto spielen. Da ist übrigens die Chance extrem groß, allerdings nur, wenn man 6 richtige hat. Aber wenn man sie gemacht hat, hat man eine super Rendite. Also nur etwas, was aus meiner Sicht Wertbestand hat.
Ja, ich möchte noch mal auf deine Erwähnung kommen, was Russland angeht, das sich ja gerade gemeinsam mit China vom US-Dollar befreit. Da gibt es eine Meldung hier von RT und die sagen, Russland sucht nach weiteren Möglichkeiten, seine Wirtschaft vom US-Dollar unabhängiger zu machen. Nun beschloss das Finanzministerium des Landes, seinem nationalen Wohlstandsfonds die Genehmigung zu erteilen, seine Mittel in Edelmetalle zu investieren. Und laut dem Ministerium wurde in Russlands Devisenreserven bereits der Anteil von Gold, das als eine Form der am besten schützenden Vermögenswerte angesehen wird, also wörtlich, das hat man dort so verlautbaren lassen, deutlich erhöht. Und der Schritt zielt darauf ab, die Vermögenswerte des Nationalen Wohlstandsfonds zu diversifizieren, um die Sicherheit der Fonds zu gewährleisten, sowie die Erträge zu erhöhen. Das Ministerium wolle in naher Zukunft einen entsprechenden Entwurf veröffentlichen.
Okay, das ist natürlich auch eine spannende Entwicklung. Vielleicht kurz zu dem Wort diversifizieren. Das weiß nicht wirklich jeder. Diversifikation heißt verteilen. Verteilen des Risikos auf verschiedene Risiken. Die berühmte Bauernregel, lege niemals alle Eier in einen Korb. Und eine weitere Bauernregel, legt nicht alles in Eiern an. Das ist also bei der Gelegenheit damit gemeint. Dieser NWF, dieser Wohlstandsfonds, das ist also ein Fonds, den die Russische Föderation geschaffen hatte, um das nationale Rentensystem übrigens zu schützen. Ich halte das zu stützen. Das halte ich für sehr wichtig. Und diese Mittel können dann in Krisenzeiten zur Deckung von Haushaltsdefiziten auch verwendet werden können. Am 1. November 2020 hatte der Fonds übrigens einen Wert von 167 Milliarden US-Dollar. Und das entspricht etwa 12% des Bruttoinlandsproduktes von Russland. Ist also ein wirklich großer Faktor. Die legen Reserven an. Das, was wir euch sagen beispielsweise, legt euch Reserven an. Das ist genau das, was sie jetzt machen für ihr Volk zusätzlich. Alternativ dazu zur westlichen Strategie heißt, noch mehr Schulden machen und auf gar keinen Fall etwas anlegen. Und hier wird der Widersinn klar einer seriösen Haushaltspolitik in der Föderation von Russland und einer völlig aus dem Ruder gelaufenen unseriösen Haushaltspolitik im Westen. Schulden machen, Schuldenunion, Geld drucken ohne Ende, zu wissen, es ist nicht rückzahlbar. Das ist der Unterschied. Edelmetalle, die sie kaufen, bedeutet natürlich, sie kaufen damit die wichtigsten Rohstoffe, die handelbar sind. Die haben keine Instandhaltungskosten. Immobilien haben Instandhaltungskosten. Da muss was repariert werden, da geht mal was kaputt, da muss eine neue Heizung rein. Bei Gold gibt es das alles nicht. Die braucht man nur ab und zu mal mit einem Lappen überputzen. Aber wenn man das vergisst, kann man das auch nach 2000 Jahren machen, auch sofort wieder blitzblank. Also wenn ich einen VW beispielsweise auf einen Rasen stelle, dann ist der nach 1000 Jahren nicht mehr da, weil der in sich kaputt gegangen ist, komplett vermodert ist, selbst wenn er komplett verzinkt ist. Der Goldbarren liegt da noch genauso, vielleicht 3 Meter tiefer, in der absolut originalen Form wie nagelneu. Das ist der Unterschied.
Ja, oder er frisst ja gar kein Gras, wenn man ein Loch in die Erde tut und dann legt man den da rein und dann ruht er da ganz gemütlich.
Richtig, so sollte man es machen. Man sollte, wenn man Edelmetalle hat, und das ist jetzt keine Aussage, jetzt alles nur in Edelmetalle, wenn man nicht vorher schon vorgesorgt hat für Essen, Trinken, Wasser, Faltkanister und so weiter. Wenn man aber Edelmetalle hat, dann würde ich es außerhalb des Bankensystems einlagern und nicht in ein Bankenschließfach packen. Denn im Falle einer Krise einer Bank, wenn die BaFin sagt, das Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen, wir müssen die Bank jetzt dicht machen, wir dürfen jetzt keinen mehr reinlassen, dann fällt das private Vermögen auch der Kunden in den Bankschließfächern nicht mehr ins Sondervermögen, sondern kann mit in die Konkursmasse fallen.
Andreas, noch ein Thema, das mit Russland zu tun hat. Und zwar gibt es Stress mit dem Baltikum. Litauen ist ja bei der antirussischen Politik eines der tonangebenden Länder in der EU. Ist ja voll auch auf NATO-Kurs und es ist auch in der ersten Reihe beim Kampf gegen Weißrussland dabei. Wir wissen, Weißrussland, Präsident Lukaschenko ist durch den Kakao gezogen worden, weltweit, weil er gesagt hat, bei uns gibt es keine Mikrobe. Ähnlich wie in Florida, wo man die Mikrobe an sich nicht leugnet, aber zumindest sagt, sie hat hier für uns keine Auswirkungen. Lukaschenko hat gesagt, bei uns gibt es sowas überhaupt nicht. Und Jetzt ist Folgendes passiert: Die EU-Sanktionen, die also Litauen und andere Länder gegen Weißrussland gefordert und auch durchgesetzt haben, kommen nun als Bumerang zurück nach Litauen. Das Land hat einen großen Hafen, der für Litauen bis vor wenigen Wochen ein wichtiger Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor war. Und für Weißrussland ist der Export von Benzin in die EU ein wichtiger Teil seiner Wirtschaft. Das Öl dafür kommt aus Russland. Bisher wurde das Benzin über den litauischen Hafen Klaipeda in die EU exportiert. Aber nach den fortwährenden Provokationen und Sanktionsdrohungen aus Litauen gegen Weißrussland haben jetzt Minsk und Moskau innerhalb kürzester Zeit eine Alternative gefunden. Jetzt wird das weißrussische Benzin mit der Bahn nicht mehr nach Klaipeda gebracht, sondern zu einem Hafen in der Nähe des russischen St. Petersburg und von dort in die EU verschifft. Und das ist natürlich eine wirtschaftliche Katastrophe für Litauen, denn der Transport von Benzin aus Weißrussland war lebenswichtig für den Hafen Klaipeda. Und dieser Hafen ist noch aus Sowjetzeiten und war darauf ausgelegt, den Handel mit dem sowjetischen Hinterland abzuwickeln. Aber weil sich Litauen immer aggressiver gegen Russland und Weißrussland stellt, auch den Handel immer weiter einschränkt, gibt es jetzt das Hinterland nicht mehr. Und für das kleine Litauen allein ist der Hafen völlig überdimensioniert. Jetzt ist es aber dazu gekommen, dass sich an der Grenze von Litauen zu Weißrussland kilometerlange Staus von Lastwagen gebildet haben. Das Ganze stammt hier wieder als Übersetzung von Thomas Röper von Medienkritik. Und da heißt es, dass hunderte Lastwagen dort mit Waren feststecken. Die Wirtschaft erleidet Verluste. Litauische Grenzschutzbeamte schieben die Schuld auf einen Fehler im Computersystem, den sie nicht beheben können. Und jetzt schon hat Litauen wegen dieser Sturheit enorme Summen verloren. Und diese Staus an der Grenze, 2000 Lastwagen warten jetzt darauf, Weißrussland nach Litauen zu verlassen. Über 17 Kilometer Stau.
Ja, also wir sehen hier, dass Estland, Lettland und Litauen noch relative Neulinge sind in dem Thema Freundschaft. Die kommen aus den Sowjetrepubliken damals, aus der Sowjetunion und sind gewohnt, dass bestimmte Aussagen einfach eine gewisse Haltbarkeit haben. Da war nun wirklich nicht alles ganz klar und sauber. Aber eines lernt Litauen jetzt an der Stelle ganz deutlich. Sie haben auf die Protagonisten der USA gehört und haben genau das gemacht, was man ihnen anordnete, denn das sind letztendlich in der EU die ausführenden Organe, auch der amerikanischen Unternehmungen. Und was man jetzt feststellen muss in Litauen ist, dass diese transatlantische Achse der NATO unter der Führung der USA keine Freunde kennen, sondern nur Nützlinge. Sie haben jemanden, der ihnen nutzt. Und wenn er mitspielt, ist er okay, dann wird er über den Kopf gestreichelt, fühlt sich wohl und kriegt ein paar Panzer hingestellt und dann ist alles glücklich und zufrieden. Und Einzelne werden natürlich entsprechend auch finanziell etwas besser gestellt, die in führenden Positionen nämlich. Aber in dem Moment, wenn der Freund ausgedient hat, wenn man ihn nicht mehr braucht, dann lässt man ihn eben halt hinten runterfallen. Und Litauen hat damit natürlich eine ganz schwere wirtschaftliche Krise zu meistern. Und ich bezweifle, dass die amerikanischen Freunde jetzt dahinter stehen und ihnen helfen werden. Wir wissen, das Ganze hängt wiederum mit der Seidenstraße zusammen. Weißrussland ist tatsächlich der große Feind der US-Amerikaner. Die versuchen, die Seidenstraße, die sich jetzt im Finale befindet, mit letzter Kraft noch zu verhindern. Und man muss dazu wissen, dass in Litauen, wenn jetzt die Probleme auftauchen, die Oppositionshaltung zu USA wieder ganz massiv steigen könnte. Und das wird nach und nach immer weiter laufen. Und wenn wir wissen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika selbst am Konkurs gerade ranschrappen und mit gigantischen Gelddruckmaschinen letztendlich nur noch versuchen, das System ein wenig in die Länge zu verziehen, also sie optimieren nur noch die Fallhöhe, dann wissen wir, dass das Vertrauen in das Geldsystem bald vorbei sein wird. Und dann können sie gar nicht mehr helfen, weil sich nach den Dollarnoten gar keiner mehr bückt, wenn sie auf der Straße liegen. Und dann wird's kritisch.
Ja, ihr seht, die Welt hängt wirklich aus den Angeln und man kann hinschauen, wohin man möchte. Es zeigt sich, nichts läuft mehr richtig. Nichts steht mehr auf gesunden Füßen. Die Gerüste sind morsch, sind baufällig, sind am Zusammenbrechen. Wir alle sitzen sozusagen als Zeugen dabei, schauen zu und überlegen uns, warum wir oder was wir karmisch falsch gemacht haben, dass wir diesen Situationen beiwohnen möchten und müssten. So, wir sollten aber versuchen, das Beste daraus zu ziehen. Denn erstens, wenn es uns ein bisschen schwerer wird, wenn auch Probleme auftauchen, mit denen wir eigentlich nicht gerechnet hatten, dann dürfen wir wissen, wir bauen Karma ab. Und das macht uns leichter beim Hinübergehen. Wir werden heute beim Abendgebet natürlich die Geschichte von Franchezzo weiterlesen, wo wirklich hochspannende Ereignisse kommen, die uns zeigen, wie wichtig es ist, dass wir hier jede Chance nutzen, um leichter und freier zu werden, um ins Gottvertrauen zu kommen, um in die Nächstenliebe zu kommen, um einfach andere, bessere Menschen zu werden, damit wir dann im Jenseits, manchmal sind diese Wanderungen Jahrzehnte, manchmal auch Jahrhunderte lang, die wir da drüben absolvieren müssen, bis wir wieder inkarnieren dürfen, damit diese Wanderungen schöner sind, dass wir doch gleich, wie bei diesem wunderbaren Buch, Die blaue Insel, in bessere Gefilde kommen.
Ja, auch ich bin gerade sehr dankbar darüber, dass ich jetzt in dieser letzten Phase in meinem Leben, im letzten Drittel, in dem ich mich ja nun auch befinde, tatsächlich geschafft habe, diesen Schöpfungsgesetzen so nahe sein zu dürfen und sie endlich verstanden zu haben, denn mein Leben verlief vorher völlig anders. Und auch ich habe ab und zu eine Schwermütigkeit, die mich dann wirklich übermannt, wo ich dann denke, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Aber wenn ich dann weiß, wie die karmischen Gesetze laufen, wenn ich dann weiß, wie Wechselwirkungen laufen, dann bin ich so dankbar, dass ich diese Schulden gerade abbauen darf. Jeder Tag ist wie ein Leben. Wenn man morgens geboren wird, dann ist das wie eine Geburt. Und wenn man abends schlafen geht, dann ist das wie ein kleiner Tod. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes, der Tod, wenn man sich damit wirklich beschäftigt, sondern einfach nur ein Vorgang, wo man wieder von der einen Situation in eine andere Situation kommt. Da ist eben nicht das Ende damit erreicht. Wenn ich aber weiß, dass ich morgens geboren werde und abends sterben muss, dann ist das, bedeutet das, dass ich 365 Leben im Jahr habe. Und ich bin für jedes Leben, das ich führen darf, jeden Tag also wirklich von Herzen dankbar. Und wir sollten das niemals vergessen, im Hier und im Jetzt zu sein. Und all diese Dinge, die wir hier beschreiben, die manchmal auch ein bisschen belasten können oder auch stark belasten können, dass wir sie aus der Vogelperspektive versuchen zu beschreiben und dankbar sind, dass jetzt auch eine Veränderung stattfinden wird, die wir als das jüngste Gericht bezeichnen und die Menschen jetzt mehr oder weniger zwangsweise sich dort selbst reingezogen haben durch die karmischen Gesetze und jetzt entsteht ein Bereinigungsprozess. Und wer jetzt in dieser Phase den Weg schafft, in die richtige Richtung zu kommen, es geht nicht um Gut und Böse, es geht um richtig und falsch. Richtig in den Schöpfungsgesetzen, falsch in den Schöpfungsgesetzen. Wenn wir richtig stehen, und zwar mit einer natürlichen Intelligenz, nicht mit einer künstlichen Intelligenz, mit der man versucht, eine natürliche Dummheit aufzubauen, dann sind wir auf der richtigen Seite. Und deshalb sind wir trotz all dieser Verwerfungen in einer sehr, ich sage mal, immer noch guten Lage, in einer förderlichen Lage, in einer guten Laune, trotz alledem, und können hier unsere Tage genießen, selbst wenn hier so ein Sauwetter ist wie heute.
Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, du hast gerade gesagt, manchmal wird man ein bisschen schwermütig. Geht uns auch manchmal so, aber was wir hier gegenseitig tun, ist, sobald einer ein bisschen durchhängt, dass der andere versucht, ihn sofort da wieder rauszuholen. Indem man, also und wenn jeder hier arbeitet, indem man dann sagt, komm, wir trinken einen Kaffee gemeinsam oder komm, wir schnappen uns den Hund und gehen einfach mal eine Runde hier durch den Wald und atmen tief durch. Es ist sehr, sehr wichtig, sofort aus derartigen Zuständen herauszukommen, weil ihr kennt inzwischen auch die Gesetze. Das heißt, das Gesetz der Anziehung der Gleichart. Unsere Gedanken, und wenn es Trübsinnige sind oder wenn es Lichte sind, egal, sie formen etwas, sie formen ein Wolkengebilde. Und das ist real existierend, aber für viele natürlich unsichtbar, für die allermeisten. Und nach dem Gesetz der Anziehung der Gleichart zieht sich dieses Gebilde, durch das wir übrigens oder mit dem wir verbunden sind wie durch einen Faden, zieht sich zusammen mit den Gebilden anderer Menschen, die ähnlich denken. Und wenn das jetzt etwas Depressives ist, Trauriges, Melancholisches, Schwermütiges, dann ziehen wir automatisch die schwermütigen Gedankenformen anderer Menschen mit zu uns heran und plötzlich wird diese Wolke, dieses morphogenetische Feld noch größer, noch drückender und wir können uns gar nicht erklären, gerade war es jetzt nur ein bisschen und plötzlich fühlen wir uns völlig runtergezogen, als ob mit einem Ruck jemand an unseren Füßen gezogen hätte. Das sind dann die Auswirkungen und das ist der Grund, warum man sich in derartige Zustände niemals hineingeben darf, vielleicht sich noch auf die Erde legt, krümmt und verzweifelt weint, dann hat man schon verloren, weil man wirklich dann angreifbar ist durch das Dunkel.
Ja, und wir haben das große Glück, dass wir beide ja sehr stabil sind und das brauchen wir natürlich auch, weil wir so fest mit unserer Überzeugung der Schöpfungsgesetze verbunden sind und deshalb können wir hier auch uns den ganzen Tag mit diesen furchtbaren Nachrichten beschäftigen. Wir haben uns tatsächlich diese Arbeit, die wir hier machen, zu unserem eigentlich unfreiwilligen Beruf gemacht. Das war ursprünglich nicht geplant, als wir vor einem Jahr damit anfingen mit diesem Telegram-Kanal. Und das haben wir jetzt einfach so erfahren, wie sich das entwickeln durfte. Und wir haben gemerkt, wie das Feedback ist auf uns. Und trotz der niederschmetternden Angriffe auch bestimmter Mediengruppen aus ganz großen Ebenen, ist es nicht gelungen, uns tatsächlich da mundtot zu machen. Und darüber sind wir auch sehr dankbar. Für diejenigen, die aber nicht jemanden unmittelbar immer haben oder sogar sehr viel Gegnerschaft in der Familie haben, die müssen an bestimmten Stellen sich einfach auch mal rausnehmen aus diesem täglichen. Und deshalb nochmal, wir lesen die so unendlich wichtigen Bücher im Lichte der Wahrheit von Abdroschen. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, findet man auch sein Fundament auch ohne jemanden, der auf einer Seite ist, weil der andere kann auch das Buch selbst sein. Das bedeutet, dass man in dem Moment, wenn man sich reinbringt in dieses Fundament dieser Literatur, nämlich dieser Vorträge, die man dort liest, und zwar chronologisch liest, kommt man in eine Stabilität und Stärke, wenn man es wirklich versucht auch, es zu erarbeiten. Das ist kein flaches Lesen wie irgendein Büchlein, was man liest. Nicht einmal ein wissenschaftliches Buch, sondern es ist ein tiefes Wissen, was dort ist, was nichts mit den Gelehrten zu tun hat. Denn die Gelehrten müssen von den Wissenden lernen, nicht umgedreht. Das ist keine Frage von akademischen Graden und Doktortitel, sondern das ist eine Frage der Entwicklung. Und diese Entwicklung, die lernt man dabei in diesen Büchern in einer Form, wie ich sie nie zuvor erlebt hatte. Und ich bin sehr dankbar. Und das ist das Fundament auch für uns, so stabil zu sein.
Ja, also, ihr Lieben, und das ist die Herausforderung für diese Zeit, wie wir es schon öfter an dieser Stelle gesagt haben. Es ist wichtig, dass wir die Verbindung zur Natur, der einzigen Wahrheit auf dieser Welt, finden. Zur Natur oder die Natur gehört zur Schöpfung, ist ein Schöpfungswerk unseres Schöpfers. Dort finden wir die vollkommene Wahrheit. Und wer auf der Suche ist, der sollte sich mit diesen Themen beschäftigen, spätestens heute Nachmittag oder für euch abends im Abendgebet. Alles Liebe, wir wünschen euch einen trotzdem schönen Wochenbeginn. Nehmt es mal so, wir befinden uns in äußerst interessanten Zeiten.
Ja, und der Kaffee wartet jetzt auf uns und wir werden jetzt gleich von innen rausgucken. Draußen sitzen wir nicht, denn es schüttet aus Eimern hier und wir sehen raus in die Natur. Die Bäume wiegen sich in dem Sturm. Es ist ein wirklich furchtbares Wetter, aber auch sehr, sehr schön, wenn man innen drin sitzt und jetzt die gute Tasse Kaffee genießen darf.
Also aus meiner Sicht Sturm und Regen und es ist warm draußen. Ideales Wetter, um die Frühling um die Natur zum Explodieren zu bringen.
Genau, ich denke, das wird gleich losknallen hier.
In dem Sinne, ciao.
Alles Liebe, ciao, ciao.